In der Vorbereitung für diese Predigt habe ich ein Zeugnis auf YouTube gehört. Davor kam eine Werbung. Da waren viele fitte, gut aussehende Menschen zu sehen, die auch Zeugnis gegeben haben und erklärt haben, wie ich abnehmen kann. Natürlich ist das von einem Fitness-Guru, einem Ernährungsexperten, der mir irgendwie ein E-Book und einen Kurs danach andrehen möchte. Aber man kennt das ja. So schaut man dann und sieht, was sie einem verkaufen wollen. Und so wird dann zuerst implizit und am Ende diese Frage gestellt: Willst du auch die Kilos verbrennen? Marketing spielt mit unseren Sehnsüchten. Willst du schlanker sein? Willst du fitter sein? Willst du gesunder sein? Und es bietet uns ja dann auch gleichzeitig die Adresse. Ja, also sonst wird das ja nicht funktionieren, weil sie wollen ja auch was verkaufen. Komm zu mir, hier kannst du schlank werden. Wir befinden uns in einer Reihe zu den Fragen, die Jesus stellt. Diesmal in Johannes 5 die Frage: Willst du gesund werden? Auch das ist eine Frage, die wir uns auf einem Werbeplakat vorstellen könnten. Es spricht eine Sehnsucht in uns an. Und auch hier stellt sich Jesus als der Erfüller der Sehnsucht vor. Er ist die richtige Adresse, wenn wir gesund werden wollen. Aber was unterscheidet jetzt die Aussage von einem für mich sehr unglaubwürdigen YouTuber oder YouTube-Werbung und Jesus' Aussage hier? Um das zu verstehen, müssen wir in den Text einsteigen. Ich habe die Predigt in drei Teile geteilt. Eine kuriose Wundergeschichte, das Angebot der übernatürlichen Heilung. Wer an Jesus glaubt, der lebt ewig. Eine kuriose Wundergeschichte. Ich habe eine Requisite mitgebracht und werde das etwas veranschaulichen. Also, ab Vers 1 in Johannes 5, ja, einige Zeit später war wieder ein jüdisches Fest und Jesus zog nach Jerusalem. Es wird jetzt nicht gesagt, was für ein Fest das ist, aber es ist deutlich, dass es ein Sabbat ist. Alle jüdischen Feste waren ein Sabbat, in dem man auch nicht arbeiten sollte. Und Jesus geht nach Jerusalem. Und jetzt geht eigentlich die Geschichte in Vers 6 weiter. Ja, Jesus sieht einen Mann und dazwischen werden verschiedene Dinge erklärt. Weil die Leser vom Johannesevangelium, wie auch wir, müssen gewisse Dinge erklärt bekommen über das Setting, wo das, was gleich passiert, passiert. Also Vers 2, beim Schaftor in Jerusalem gibt es einen Teich mit 5 Säulenhallen und der sieht ungefähr so aus. Ich lese weiter, auf Hebräisch wird dieser Ort Bethesda genannt. In den Hallen liegen viele Kranke, Blinde, Gelähmte und Menschen mit verkrüppelten Gliedern. Das ist so ein 1:50 Modell, so ein Nachbau. Das ist auch ganz spannend, weil das ist wirklich etwas, das man recht gut auch platzieren kann, archäologisch innerhalb von dem alten Jerusalem. Das ist auch jetzt erst so seit 100 Jahren klar. Früher hat man sich gefragt, wo ist dieser Teich? Das sind diese zwei, also ein oberes und ein untere, und da gibt es dann diese Säulen. Und darum liegen halt diese Kranken, Blinde, Gelähmte und Menschen mit verkrüppelten Gliedern. Und auch hier geht es dann eigentlich in Vers 5 weiter. Dort war auch ein Mann, der seit 38 Jahren krank war. Das ist auch so eine Information, die uns einfach gegeben wird. Hier ist jetzt wie ein Einschub in Einschub. Und in manchen von euren Bibeln wird er auch nur als Fußnote vorkommen. Ich lese: Sie warten darauf, dass das Wasser in Bewegung geriet, also die Kranken. Denn von Zeit zu Zeit stieg ein Engel vom Becken herab und brachte das Wasser in Bewegung. Wer dann als erster in das bewegte Wasser stieg, der wurde gesund, ganz gleich, welche Krankheit er hatte. Darauf wird später im Text auch noch eingegangen. Und das kann man sich gut vorstellen so, für Leute, die das dann nicht mehr wussten, dass halt irgendwann gesagt werden musste, man muss noch erklären, warum sind die da eigentlich und wie hat das funktioniert. Und so ist es wie nochmal eine weitere Erklärung. Und jetzt sind wir dann in Vers 6 angekommen, wo die Geschichte, die Handlung eigentlich weitergeht. Also, Jesus ist gekommen nach Jerusalem und kommt dann zu diesen Becken und sieht einen Mann, der seit 38 Jahren krank war. Jesus sah ihn dort liegen und erkannte, dass er schon lange krank war. Das ist jetzt Vers 6. Da fragte er ihn, willst du gesund werden? Und der Kranke antwortet, ich habe keinen, der mich in den Teich bringt, sobald das Wasser in Bewegung gerät. Wenn ich es aber allein versuche, er ist ja gelähmt, steigt immer ein anderer vor mir herein. Jesus sagt zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh. Im selben Augenblick wurde der Mann gesund, stand auf, nahm seine Matte, auf der er offensichtlich davor lag, und ging. Und später aus dem Text erfahren wir, wohin er ging. Wir können jetzt das zweite Bild sehen. Hier ist eingekreist, das haben wir gerade gesehen. Und das hier ist der Tempel. Also ist gar nicht so weit weg. Und ist es verständlich, das war auch im alten Semester vorgesehen, wenn man eine Heilung erlebt hat, dass man dann ein Opfer darbrachte oder zum Lobpreis in den Tempel ging. So kann man sich jetzt vorstellen, dass der Mann jetzt von hier, wir können auch das letzte Bild tatsächlich noch sehen, da sieht man es auch von der Vogelperspektive, da oben rechts ist das Pool von Bethesda und hier ist der Tempel direkt. Ja. Und dann läuft er los. An dem Tag, an dem dies geschah, war ein Sabbat. Da sagten die Vertreter der jüdischen Behörden zum Geheilten. Es ist Sabbat, du darfst deine Matte nicht tragen. Jetzt kann man das sich so vorstellen, als würdest du gesagt bekommen, steig in ein Auto, mach dein Licht aus und fahr irgendwie an der Polizei vorbei. Ja, also du machst etwas, was in Anführungszeichen nicht erlaubt ist und gehst dann auch noch gerade dahin, wo am ersten du drauf angesprochen wirst. Genau, also trägt er am Sabbat seine Matte, läuft zum Tempel und natürlich wird er angesprochen. Er antwortet ihnen, der Mann, der mich geheilt hat, der hat zu mir gesagt, nimm deine Matte und geh. Sie fragten ihn, wer ist das gewesen? Wer hat zu dir gesagt, nimm deine Matte und geh? Der Geheilte wusste aber nicht, denn Jesus war in der Menschenmenge verschwunden, die sich dort versammelt hatte. Später traf Jesus den Mann im Tempel. Und der Tempel ist ja ein Ort, wo sich viele treffen. Ich denke, Jesus wusste auch einfach, dass er ihn dort finden möchte. Zudem war es auch naheliegend, weil er ja dort dann das Opfer auch gegeben hat oder zumindest Gott für die Heilung gelobt hat. Sagt zu ihm, du bist gesund geworden, lade keine Schuld mehr auf dich, damit dir nichts Schlimmeres geschieht. Dann ging der Mann weg und berichtete den jüdischen Behörden, das muss kein weiter Weg gewesen sein, die waren wahrscheinlich auch gerade da, es war Jesus, der mich gesund gemacht hat. Von da an verfolgten die jüdischen Behörden Jesus, weil er das an einem Sabbat getan hatte. Aber Jesus sagte zu ihnen, mein Vater ist ständig am Werk und ich bin es auch. Daraufhin waren die jüdischen Behörden umso fester entschlossen, ihn zu töten, denn er hatte sich nicht nur den Sabbat missachtet, sondern auch Gott seinen Vater genannt. Damit hatte er sich Gott gleichgestellt. Jesus hat die Vollmacht vom Vater. Das ist so zu verstehen, das ist auch in den jüdischen theologischen Überlieferungen klar, dass einerseits Gott ruht, auch am siebten Tag, und gleichzeitig ist es so, also jetzt in der Schöpfungsgeschichte, dass Gott natürlich nie nicht wirkt. Ja, er hält das ganze Leben aufrecht. Und indem das Jesus sagt, Gott arbeitet immer und so arbeite ich auch am Sabbat, stellt er sich eben Gott gleich. Und so ist es diese doppelte Affront, ja, dass er halt jemanden heilt am Sabbat und dass er sich dann Gott gleichsetzt, indem dass er sagt, er darf das, er muss das, weil er eben wie Gott ist und auch seine Wirkung am Sabbat wirkt. Eine kuriose Wundergeschichte. Was ist passiert? Also, Jesus kommt nach Jerusalem. Und findet diesen Mann am Teich vor. Und dieser Einschub, der in manchen Bibeln nicht drin ist, das liegt daran, dass das in späteren, also in den frühesten, also dadurch auch glaubwürdigsten Papyri-Schriften, die wir haben, nicht vorhanden ist. Und das kann man sich so vorstellen wie ein weiterer Kommentar. Und ich will das jetzt nicht abtun als einfach nur Fabel, weil wenn das jetzt jemand im 2. oder 3. Jahrhundert geschrieben hat, als Erklärung, wie das funktioniert sollte, dann ist es immer noch glaubwürdig, als wenn wir überlegen, wie das funktioniert hätte oder warum das so war. Und auf jeden Fall spiegelt es den Glauben der Leute wider, die dort lagen um diesen Teich. Also. Und wir sollten uns vor dem Kuriosen oder diesem Skurrilen nicht abschrecken lassen. Wenn man ins Alte Testament guckt, da fällt Manna täglich vom Himmel, aber auch nur 6 Tage die Woche und auf dem 6. einmal doppelt und am 7. dann gar nicht. Und dann gibt es die Geschichte, wo die Israeliten kämpfen und sie kämpfen, solange Mose die Arme hoch hat und wenn er sie unten hat, dann nicht mehr. Und dann gibt es diese Plage von Schlangen und dann macht Mose eine bronzene Schlange und jeder, der drauf guckt, wird geheilt. Also es gibt genug kuriose Geschichten in der Bibel, dass wir auch hier nicht aufgrund der Skurrilität sagen müssen, oh, das ist zu merkwürdig, um wahr zu sein oder glaubwürdig zu sein. Manche Dinge werden nicht erklärt. Die Motivation zum Beispiel. Warum tut Jesus das? Oder was der Mann tut. Er macht es einfach. Er geht dann zu den Behörden. Hat er jetzt gepetzt oder war einfach ehrlich? Hat er Angst gehabt? Manche Dinge werden nicht gesagt. Manches ist auffällig. Dieser doppelte Erzählungsdrang. Wir haben die Beziehung zwischen Jesus und diesem gelähmten Mann. Und wir haben die Beziehung zwischen Jesus und den jüdischen Behörden. Und das Zweite ist tatsächlich noch gerade im zweiten Hälfte der Kapitel, vom Kapitel noch mehr betont. Also diese Spannung, wo Johannes auch in seinem Evangelium klar macht, Jesus stellt sich als Gott dar und das kommt nicht auf Anklang, sondern ganz im Gegenteil. Leute wollen ihn dafür umbringen. Und dann auch dieser doppelte Strang von dem Übernatürlichen und dem Geistlichen und der natürlich Menschlichen. Das sieht man am besten in dem Kapitel davor, bei der Frau im Jakobsbrunnen, wo Jesus ja sagt, ja, wenn du wüsstest, wer ich bin, dann würdest du mich bitten, dir Wasser zu geben und du würdest nicht mehr dürsten. Und da versteht sie es auf einer normalen Art und Weise. Ja, du hast doch gar keinen Eimer. Und hier ist es ähnlich. Jesus fragt den Mann, willst du gesund werden? Und er denkt, ja, willst du mir helfen, in den Teich zu gehen? Ich habe doch keinen, der mir hilft, um auf diese Art und Weise gesund zu werden. Und darin wird dann auch deutlich, dass Jesus das nicht braucht. Sein Angebot ist größer als dieses Denken, was der Mann, der gelähmte Mann, dort hat. Und in diesem Zusammenhang fällt auch Jesus Direktheit auf. Das ist ein besonderes Wunder, weil er sucht den Mann. Wenn man es vergleicht mit anderen Geschichten, zum Beispiel von Bartholomäus, Bartholomäus kennt Jesus und er schreit und er schreit und er schreit, dass Jesus zu ihm kommt. Er will geheilt werden. Dieser Mann, der wusste gar nicht mal, wer Jesus ist. Und Jesus geht direkt zu ihm. Und dann gibt es diese Geschichte von den Freunden, die das Dach aufreißen und den Gelähmten runterlassen. Und da kommen sie auch zu Jesus und sie wissen, das ist die Adresse. Und er hat ja auch Freunde. Und dieser hat jetzt nicht mal Leute, die ihm, sage ich mal, im richtigen Moment einen Schubs geben, damit er da ins Teich fällt, um geheilt zu werden. Und man merkt auch hier, ähnlich wie bei dem Kapitel davor, wo Jesus ja sagt, wüsstest du, wer ich bin, dann würdest du mich bitten. Es geht um die Identität Jesu. Und da bin ich auch beim zweiten Punkt. Das Angebot der übernatürlichen Heilung. Und das ist schon die wichtigste Frage. Wer ist Jesus? Die erste Predigt in dieser Reihe war ja zu der Frage, für wen haltet ihr mich? Aber die Identitätsfrage, also wer ist Jesus, steckt hinter so vielen der Fragen. Was willst du, dass ich tue? Das war die Geschichte von Bartholomäus. Glaubt er, also ist ja eine Frage, die dahinter steckt, glaubt Bartholomäus, dass Jesus ihn heilen kann? Warum hast du Angst bei der Sturmstillung? Das impliziert, sie brauchen es nicht, aber warum brauchen sie keine Angst zu haben? Wegen der Identität von Jesus, wegen wer Jesus ist und was es bedeutet, mit ihm unterwegs zu sein. Liebst du mich? Die Frage von letzter Woche zeigt auf, dass es Jesus um Beziehung geht und auch offenbart sein Herz, dass er diese Beziehung wiederherstellen möchte. Und heute, willst du geheilt werden? Es stellt Jesus als die wahre Quelle der Heilung vor. Es ist nicht der Teich, in den der Mann einsteigen muss, sondern sich an Jesus zu wenden. Und Jesus zeigt es in einem Kraftakt. Und da wird auch diese Direktheit wieder deutlich. Es wird nicht gesagt, der Glaube des Mannes hat ihn geheil gemacht. Die Frage auch zu der Identität von Jesus wird in diesem Text direkt gestellt später. Die jüdischen Behörden fragen den Geheilten, wer Jesus ist. Ich lese noch mal vor. Es ist Sabbat, du darfst deine Matte nicht tragen. Er antwortete ihnen, der Mann, der mich geheilt hat, hat zu mir gesagt, nimm deine Matte und geh. Sie fragten ihn, wer ist das gewesen, der zu dir gesagt hat, nimm deine Matte und geh. Moment mal. Sie fragten ihn, wer ist das gewesen, der zu dir gesagt hat, nimm deine Matte und geh. Warum fragen sie nicht, wer ist das gewesen, der dich geheilt hat? Sie sehen Jesus als den, der jemanden aufgefordert hat, eine Regel zu brechen. Das ist auch eine Regel, die ist im Talmud überliefert. Das ist so die jüdische Traditionslehre. Die wurde gerade von den Pharisäern zur Zeit Jesu sehr ernst genommen. Und es ist einfach bezeichnend, und das sehen wir später auch noch, dass sie es nicht verstanden haben. Sie haben es nicht gecheckt. Und auch Jesus' Autorität, mit der er auftritt, indem er auch jemanden heilt, das war ihnen ein Anstoß. Und so stellt sich für uns auch die Frage, als wen sehen wir Jesus? Das Angebot einer übernatürlichen Heilung, das ist was ganz Besonderes und es kann auch heute noch passieren. Und so möchte ich euch ein kurzes Zeugnis von der Theresa erzählen. Ihr könnt das Bild einblenden. Sie ist eine Bekannte von mir aus der Bibelschule Wiedenest. Sie sitzt hier rechts. Und es ist einfach schön, wie Gott wirkt. Und das ist die Person, an die ich denken musste, in Vorbereitung gepredigt, die diese Sehnsucht am tiefsten hatte, im hoffnungslosen Fall dann doch geheilt zu werden. Sie hat eine schwere Kindheit, früh körperliche Gewalt erlebt. Und in Teenagerjahren ist sie in viele Suchten gefallen. Alkohol, Tabak bis zu harten Drogen. Aber viel schlimmer war diese seelische Leere, dass es dazu geführt hat, dass sie sich oft, also sehr oft versucht hat, das Leben zu nehmen. Sie war austherapiert. Sie hat 9 verschiedene Therapien durchgenommen und hat sie niemand mehr aufgenommen. Sie galt als hoffnungsloser Fall und selbst ein Therapeut hat hinterher gesagt, die haben nur noch gewartet, dass irgendwo die Todesanzeige auftaucht, wenn es mal gelingt, dass sie sich das Leben nimmt. Das glaubst du nicht, wenn du sie siehst heute und mit ihr redest. Eine strahlende, dynamische, fast Powerfrau. Durch eine Beziehung zu Christen kam sie auf die verrückte Idee, mal zu beten. Sie gab Gott den Scherbenhaufen ihres Lebens und innerhalb von Wochen hat Gott sie ausgerichtet und sogar arbeitsfähig gemacht. Sie hat seitdem nicht nur eine Ausbildung, sondern das Theologiestudium abgeschlossen und studiert gerade soziale Arbeit, um auch den Leuten zu helfen, die in dem stecken, wo sie vorher war. Sie beschreibt diese anfängliche Zeit als was ganz Besonderes, wo Jesus und der Heilige Geist sie auf eine Art erfüllt hat und ihr eine heilende Perspektive auch ihrem ganzen Körper gegeben hat, mehr als jede Droge es konnte. Und so heilt Gott auch heute. Er heilt unsere Beziehungen, er heilt Zwangsverhalten, er heilt eine Ängstlichkeit, die wir haben können, in einer Hoffnungslosigkeit. Und gerade im Punkt Beziehungen ist es etwas, wenn man an Leute denkt, die einen triggern, wo man merkt, komme ich da weiter, komme ich da klar. Habe ich erlebt und erleben Leute immer wieder, dass Gott da an diesem Punkt auch Vergebung und Heilung schenken kann. Ich möchte drei Punkte kurz nennen zur Vorsicht in Dingen Heilung, gerade körperliche Heilung. Gott hat einen Plan, aber der Plan ist größer als du. Manchmal werden Leute geheilt, einfach weil sie auf der Wegstrecke Gottes Plans liegen. So wie in der Geschichte hier, dient diese Heilung von dem Mann am Sabbat auch diesen Konflikt zwischen Jesus und den jüdischen Behörden irgendwie herauszufordern. Und auch in dieser Geschichte merken wir, es lagen viele da an diesem Teich und nur einer wurde geheilt. Und so war es Teil von Gottes Plan und Gottes Ratschluss, in den wir nur bedingt Einblick haben, diesen einen Mann zu heilen und nicht alle. Gottes Plan schließt Krankheit und Leid auch ein. Es ist in der Bibel eindeutig, dass Gott auch Krankheit schickt und sogar Tod und das nicht nur als Strafe. Und das hat Timons Predigt vor 2 Wochen sehr gut deutlich gemacht. Ich hatte eine leider etwas längere Autofahrt auf dem Weg hierher, aber konnte mir dadurch die Predigen gut anhören, wo es um die Sturmstellung geht. Und Jesus wusste ja, er hat sie herausgeschickt auf den Sturm. Und man könnte meinen, war das jetzt ein Fehler? Aber nein, er hat sie ja auch hereingeführt in diese Herausforderung und es dient den Jüngern als Training. Und auch dieser Mann, er war ja schon 38 Jahre krank. Das war nicht ein Fehler Gottes. Und als letzter und Überleitung zum nächsten Punkt, Gottes Heilung ist mehr als nur irdische Heilung. Wir dürfen in diesem nicht die Ewigkeitsperspektive oder die Sündenvergebung vergessen. Jesus findet den Mann später im Tempel und sagt, du bist gesund geworden, lade keine Schuld mehr auf dich, damit dir nichts Schlimmeres geschieht. Und auch hier verstehe ich das als diese doppelte Ebene. Es gab so ein Verständnis, dass wenn man schlechte Dinge tut, man krank wird. Aber ich sehe, was Jesus auch im Zusammenhang mit dem ganzen Kapitel hier sagt, eher als einen Bezug auf den geistlichen Tod. Du bist gesund geworden, körperlich geheilt, lade keine Schuld mehr auf dich, ähnlich wie sündige nicht mehr, damit du nicht dann in die ewige Verdammnis kommst. Dein Körper ist jetzt geheilt, achte auf dein ewiges Seelenheil. Und das ist doch am Ende das und die Ausrichtung, die noch viel, viel wichtiger ist als die Heilung hier auf Erden. Und da leite ich über zum dritten Punkt. Diese Ewigkeitsperspektive. Wer an Jesus glaubt, lebt ewig. Und das ist einfach herrlich. Die Sünde ist tatsächlich die größte Krankheit von der Jesus uns befreien möchte und auch befreit hat. Das ist eine größere Tat als die Heilung von diesem einen Mann nach 38 Jahren. Und im Gegensatz zu diesem Zuspruch der Heilung, der auch heute noch gilt, aber nicht zugesichert ist, ist die Vergebung der Sünden uns zugesprochen und garantiert, wenn wir Jesus Christus annehmen. Der Text geht weiter in dieser Auseinandersetzung zwischen den jüdischen Behörden und Jesus Autorität. Amen, Amen, das sage ich euch. Wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich beauftragt hat, hat das ewige Leben. Er kommt nicht vor das Gericht Gottes, sondern ist aus dem Tod in das Leben hinübergegangen. Amen, Amen, das sage ich euch. Die Stunde kommt, ja, sie bricht schon an. Da werden die Toten die Stimme des Gottessohns hören. Und diejenigen, die den Ruf hören, werden leben. So kommen wir von der Heilung eines 38 Jahre langen Gelähmten zu einem Zuspruch der Auferstehung. Auferstehung der Toten. Jesus macht hier ein noch größeres Angebot als das der Heilung. Jeder noch so gesunde Mensch stirbt und kein noch so guter Arzt kann den Tod endlos hinausziehen. Jesus stellt sich vor als die wahre Quelle der Heilung. Es geschieht nicht nur durch das heilende Wasser. Jesus schenkt das ewige Leben aus sich heraus. In Vers 26 steht, aus sich selbst heraus schenkt der Vater das wahre Leben. Genauso hat er es auch dem Sohn gegeben, aus sich selbst heraus das wahre Leben zu schenken. Und das wird auch in dieser Geschichte deutlich. Jesus hat den Mann nicht in der richtigen Moment ins Becken gehoben. Er hat einfach den Befehl gegeben. Er gibt es aus sich selbst heraus. Und dafür hat er sich selbst aufgegeben. Wie kommt die Quelle aus Jesus Christus zu uns? Indem er sich aufbricht wie der Stein, der den Israeliten in der Wüste Wasser gegeben hat. Und so spendet er uns das Leben, indem er im Gehorsam gegenüber Gott bis ans Kreuz ging. Und so frage ich dich, willst du ewig leben? Willst du ewig leben? Glaubst du an den, der es schenkt, der es anbietet? Die jüdischen Behörden haben es nicht verstanden. Sie haben die Adresse nicht verstanden, ihm nicht geglaubt. In 39, ihr forscht der Heiligen Schrift, weil ihr meint, durch sie das ewige Leben zu haben. Tatsächlich ist sie mein Zeuge. Doch ihr wollt nicht zu mir kommen, um das ewige Leben zu haben. Ich bin nicht darauf aus, von Menschen geehrt zu werden. Vielmehr kenne ich euch und weiß, dass ihr keine Liebe zu Gott habt in euch. Seid wie der Mann, der Jesus einfach gehorcht und seine Matte sogar am Sabbat trägt. Und nicht wie die jüdischen Behörden in der Geschichte, die einfach nicht zu Jesus kommen wollen. Es war ihr Stolz. Es war eine Herausforderung gegenüber ihrer Autorität, weil Jesus mit einer größeren Autorität aufgetreten ist. Und so ist Jesus' Angebot nicht ganz wie das in der Werbung. Es ist eine ganz andere Dimension. Erstens tut er auch das, aber es ist noch größer, wo man jetzt vielleicht diesen Fitnesscoach wie jemanden beschreiben könnte, der versucht, diese Gelähmten ins Wasser zu helfen, spricht Jesus ein Machtwort. Und ist geschieht. Aber noch viel größer in diesem Bilde von dem Werbeplakat ist eben die Adresse. Jesus stellt sich vor und zeigt sich als Gott offenbart und gibt ein noch größeres Angebot, das Angebot des ewigen Lebens. Komm zu Jesus. Sei nicht zu stolz. Er ist die richtige Adresse. Amen.